Aber wie kann man diese Transformation nicht nur ab und zu mal geschehen lassen? Oh, glücklicherweise haben sie auch ihren Konflikt überwältigt, nicht nur ihre Probleme gelöst. Sie kommen auch gut miteinander klar oder sie können wieder miteinander leben. Damit das nicht mehr nur ein Glückszustand ist, der zufällig eingetreten ist, weil irgendwas passiert ist bei denen. Ja? Damit das die Norm ist. Deshalb versuche ich nicht mehr den Prozess zu steuern.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode von Gut durch die Zeit, dem Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ich bin Sascha Weigel und neben mir sitzt mein Kollege Christian Hartwig, Mediator und Ausbilder und ein Spezialist in transformativer Mediation.
Hallo.
Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Hallo. Du lebst in Magdeburg und arbeitest aber nicht nur bundesweit, sondern auch Europa und weltweit bist du unterwegs als Mediator. Erzähl doch mal ein paar Worte erst zu dir.
Ja, ich bin, also meine Wohnsituation ist so, dass ich in Magdeburg lebe und weil da auch meine Familie lebt. Aber ich in ganz Deutschland Mediationen durchführe und auch unterrichte. Und das an vielen, das ist jetzt zurzeit eingeschränkt, aber bisher waren das viele Summer Schools, die international ausgerichtet waren. Und auch immer wieder auf Verlangen dann irgendwo hinfliege hinfahre, um da irgendwie Seminare zu geben und so weiter.
Und du bist Spezialist in transformativer Mediation. Darum soll es ja heute auch gehen, dass wir uns die Grundwerte, Grundannahmen anschauen, Ziele und Anliegen der Mediation, wenn man das so sagen kann, ne, dass der Mediator ein Anliegen hat. Aber es ist mehr so der Stil transformative Mediation und was sich vielleicht auch für Techniken und Tools daraus ableiten, die dann doch besonders oder speziell sind.
Ja, das ist richtig. Also ich habe ja mit Mediation 2000 ungefähr angefangen, da meine ersten Seminare besucht und das war alles noch ausgerichtet auf die lösungsorientierte Mediation und problemlösungsorientierte Mediation. Habe das natürlich auch gelernt. Und pieke auf nach amerikanischen Standards erst und dann.
Das stark Harvard-Konzept.
Das ist ein Harvard-Konzept, ne? Genau. Und dann noch eine Ausbildung nach den Standards vom Bundesverband gemacht, weil ich gemerkt habe, da kommt man nicht dran vorbei in Deutschland. Und die hatte dann noch die GfK mit, also die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg mit beinhaltet und die Bedürfnisse besonders herausgestellt so und die Bedürfnisbefriedigung. Das war auch nochmal sehr interessant. Und auf der Suche nach praktischer Anwendung bin ich dann nach Australien gegangen und habe da tatsächlich am Justizministerium Dispute Settlement Center, also so einen angedockten Mediationsservice da gearbeitet.
Das war damals schon, wann war das gewesen?
Das war 2005 ungefähr oder 2006.
Und da war das schon in Australien auch am Gericht mit angesiedelt, das außergerichtliche Konfliktbeilegung?
Genau, also sowohl an Gericht als auch so für Community, für die ganze für das Gemeinwesen. Überall wurde Mediation angewendet. 95% der Fälle, die da vor Gericht landen, wurden auch durch so eine Art Mediation beigelegt. Also es hatte schon eine ganz hohe Anwendungsquote. Und da, wo ich gelandet war, da wurden halt auch Fälle von der Polizei zugespielt, vom Jugendamt, von Nachbarschaftsinstitutionen und so weiter. Und da auch in sehr professionellen Art und Weise begegnet. Und es war hochinteressant. Und ich hatte auch Zugang zu allen möglichen anderen Institutionen und konnte das erleben, wie man wirklich professionell auf hoher Ebene Mediation auch anwendet. Das waren tolle Einblicke.
Und das waren auch deine ersten Schritte, sozusagen transformative Mediation kennenzulernen.
Genau.
Das ist schon ein besonderer Stil,
ja.
der eine andere Herangehensweise erfordert, aber auch sozusagen ermöglicht als jetzt lösungsorientiert, ja. Problemlösungsorientiert, ein Harvard-Konzept. Was macht eine transformative Mediation aus?
Ja, also die Sache war, ich hatte den Professor Fischer von La Trobe University kennengelernt und war dann auch sein Assistent in einem Masterstudiengang und klagte ihm über so bestimmte Sachen, ja, die ich mit der Mediation, wo ich das was schwierig finde. Zum einen, dass man die Struktur herstellt, diesen Prozess leitet und den Leuten da sozusagen hilft, das auch, ja, Gebiete genauer zu beleuchten, die vielleicht noch nicht besprochen wurden. Und so diese Verantwortung, dass man die trägt, damit hatte ich Schwierigkeiten, weil ich auch der Meinung war, dass das im Grunde genommen dass ich das gar nicht so gut bestimmen könnte, dass ich doch gar nicht weiß, worum es geht. Und da drückte er mir das, die Auflage hier, die erste Auflage, glaube ich, von Busch und Folger in die Hand, wo The Promise of Mediation, wo das beschrieben wurde, aber auch mehr in der Theorie. Und das und er hatte auch mir dann Erklärungen dazu gegeben und gesagt, das glaube ich, das ist hier was für dich. Und das habe ich dann auch wie so eine Bibel mit mir getragen und habe das immer wieder gelesen. Aber die eigentliche praktische Anwendung, also bis dahin habe ich tatsächlich auch immer mit den fünf Phasen gearbeitet und GFK dann auch immer mehr. Aber die praktische Anwendung, die folgte dann, nachdem ich dann die Chance hatte, auch in New York da an Mediationszentren zu mediieren. Und da in Kontakt kam mit dem Peter Miller, hieß der. Der war zufällig mir zugeordnet als Senior Mediator. Und er sagte, er hätte eine Besonderheit, er würde transformativ arbeiten, ob ich damit schon mal in Kontakt gekommen wäre. Dann hatte ich das Buch rausgezogen, habe gesagt, du, hier, das ist meine Bibel, die ich dabei trage. Aber dass ich jetzt dann Praktiker wirklich kennenlerne, das ist super. Und der hat mir dann auch ganz mühevoll, eine Woche lang haben wir da zusammen ganz viele Fälle mediiert, mir das dann auch gezeigt.
Vielleicht noch, was, also du hast es gelesen gehabt, hast aber schon gearbeitet nach dem klassischen Phasenmodell und das, was sozusagen heute auch immer noch der Klassiker ist. War dir schon klar geworden, das ist anders, ich muss dann anders agieren oder ich mache heute noch Dinge, die ich eigentlich nicht mehr machen will, aber ich habe keine Idee, was ich sonst mache? Oder hast du das für dich auch schon eingebaut?
Ja, ich habe also das Konzept verstanden und diese freiheitliche Art und Weise, die Fokussierung auf den Dialog und die Selbstbestimmung, das fand ich äußerst attraktiv. Aber mir war es unklar, wie man das umsetzt, dass man... Also der Tom Fisher, der Professor aus Australien, der sagte ja auch schon, you follow as the leader oder so, dass man dem Gespräch erfolgt und eben keine Agenda vorgibt, sondern dass die Agenda sich ergibt aus dem Gespräch der Parteien, aber die bestimmen, wie der Prozess zu gestalten ist und worüber sie reden wollen und wie lange und intensiv der Austausch ist. Und das fand ich super, aber es war mir unklar, wie man das sozusagen umdreht oder wie man den Prozess in die Hände der Parteien gibt. Und das ja, ich hatte halt so ein Repertoire an Techniken und Methoden angesammelt, ja, wie man jetzt Leute dazu bringt, irgendwie miteinander zu reden und Ideen zu entwickeln, um so die Probleme zu lösen.
Du gibst eine Form vor, du
moderierst. Ja, und die konnte man alle so nach und nach erstmal überprüfen und eigentlich an ACTA legen, also wirklich beseitigen, weil die nicht dieses Ziel verfolgten, den Dialog und die Selbstbestimmung zu stärken.
Und dich hat das ja offenbar angeregt und hast gesagt, das ist es für mich. Ne? Ich gehe eher in diese Richtung. Ob schon dir sozusagen die Form genommen wird, du nicht mehr deine Agenda hast, wo du sagst, Mensch, keine Ahnung, was auf mich zukommt, aber ich trenne das mal Person von der Sache, ich bringe eine Logik rein, dass die Parteien sich nicht verheddern.
Genau.
Aber das wurde dir ja alles weggenommen, in Anführungsstrichen.
Ja. Auch die Bedürfnisse
anzusprechen. Wo war für dich so ein Aha-Effekt?
Die auch die Bedürfnisse, also ich meine mit der GFK, das fand ich auch ganz interessant so, dass man halt eine Ebene schafft, eine Sprache, die universeller ist als nur die der Positionen, der Ansprüche und so weiter. Und das musste man dann praktisch an ACTA legen, weil man den Leuten auch keine Worte in den Mund legt oder auch nicht analysiert, sondern wirklich versucht, das Bild, das sie zeichnen, das sie malen, möglichst exakt wiederzugeben, damit sie erkennen können, wo sie stehen und die Unterschiede vor allen Dingen auch beleuchtet. Also nicht mehr auf den Gemeinsamkeiten aufbaut, sondern gerade die Unterschiede verstärkt, sodass sie die Chance haben, ihre Differenzen deutlich zu erkennen und dann zu entscheiden, wie sie damit umgehen. Ob sie aufeinander zugehen oder die auch...
Eine der Leitlinien sozusagen, transformative Arbeiten nicht vorschnell oder auch überhaupt nicht auf Gemeinsamkeiten hinzuarbeiten, sondern zunächst mal wirklich Unterschiede deutlich zu machen, ohne sie vorzugeben, sondern du sagtest, es ist Wiederholen der Beschreibungen der Parteien.
Ja, zum einen das, also das geschieht dann halt durch die Technik der Zusammenfassung, dass man aber dabei immer das strittige Thema nennt. Ja? Und dadurch auch ein Stück weit den Nebel senken lässt, so wird das auch beschrieben und so habe ich das dann auch wirklich erlebt, dass man diese strittigen Themen anspricht, auch die Punkte, wo sie Einigkeit herrscht, aber die sind nicht weiter wichtig.
Das heißt, du markierst auch, wo die Unterschiede sind, ohne dass das die Parteien direkt benennen, sondern sagst, da haben sie eine Differenz.
Ja, darüber streiten sie ja wie verrückt. Okay. Und ich frage mich dann in der Zwischenzeit, worüber streiten die hier gerade? Das ist das Thema, die Art und Weise, wie sie miteinander reden oder wie sie bestimmte Sachen sehen. Und dann hat die eine Partei die eine Meinung, die andere Partei die andere Meinung dazu. Und das stelle ich hervor und sage, okay, es geht ja um das strittige Thema Arbeitsaufteilung. Du bist der Meinung, und dann gehe ich halt jeweils auf die einzelnen Parteien und gucke die direkt an. Und der Unterschied ist, nun bei der Praxis ist, dass ich danach diesen sogenannten Check-in mache. Also frage, ob das inhaltlich so ist, wie ich das will. Ob sie das so gesagt haben oder ob sie es anders sagen wollten. Und sie sagen, genau, genau, das ist der Unterschied. Jetzt sitzen sie da mit der Differenz in der Gegenwart, also in der Präsenz und überlegen dann, wie sie damit umgehen. Und möglicherweise kommt auch die Frage, was empfehlen sie uns denn da? Was sollen wir denn da machen? Und da fängt immer wieder so das Ding an, dass die Verantwortung immer wieder rübergespielt wird. Aber wenn die Sache ganz deutlich erkennen, die passiert und die Sachen sich ganz klar darstellen, wie sie das auch erleben, miteinander, ja, deutlich ausgesprochen und nochmal verstärkt durch meine Zusammenfassung, dann fangen sie an und sie merken, dass keiner Entscheidung fällt, dann fangen sie an, selbst Entscheidungen zu fällen. Das ist das Schöne dabei. Das ist Empowerment und das versuche ich zu unterstützen. Ja. Dass die Entscheidungen dann fallen und dadurch auch so ein konstruktiverer Umgang miteinander dann folgt.
Okay. Das heißt, für dich ist erstmal in der Vorgehensweise, du fässt die Dinge zusammen, die du hörst, du markierst die Differenz, benennst auch nochmal mit deinen Worten das Thema, worüber gestritten wird, als These und lässt dir das absichern. Ja. Das klingt schon auch so nach dem klassischen Verständnis von im Streit werden Positionen ausgetauscht, die dann nicht verlassen werden, da wird sich drum gestritten und dahinter liegen Interessen.
Ja.
Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es das ist, was du tust, einfach die Interessen benennst.
Nee.
Also es gibt schon nochmal einen Unterschied. Kannst du den nochmal beleuchten, was da das Besondere am Transformativen ist?
Ja, okay. Das, also im Grunde genommen ist es tatsächlich so, ja, dass man nicht das Ziel verfolgt, die Interessensbefriedigung der Parteien, ja, so wie ich das vielleicht vorher auch praktizierte. Das ist das Win-Win-Modell, dass sich also möglichst alle ihre Interessen, die hinter den Positionen liegen, dann befriedigt auch sehen. Sondern das, was sie auch am meisten hindert und stört und was sie auch am meisten freut in Mediation, wenn auf einmal wieder Lichtblicke da sind und menschliche Verbundenheit gespürt wird und auch angesichts der Differenzen praktisch wieder eine Art und Weise auf eine Art und Weise kommuniziert wird, die als angenehm oder konstruktiv auch empfunden wird. Und genau das scheint das Wichtige zu sein und daher liegt der Fokus nicht auf den Interessen oder der Problemlösung, also Interessensbefriedigung, Problemlösung, durch Problemlösung. Denn wenn sozusagen die Verbundenheit, die wir spüren, die uns auch wichtig ist, die konstruktive Interaktion mit den anderen, wenn die nicht gegeben ist, dann gehen wir raus, auch wenn wir die ganzen Probleme gelöst haben und unsere Interessen vielleicht auch befriedigt. Und es entstehen neue Probleme, weil wir es halt nicht gelernt haben, damit umzugehen. Und auch der Umgang praktisch nicht beleuchtet wird. Und ich weiß, dass viele
das ist die These sozusagen, die Ausgangsannahme von transformativer Mediation. Wir haben es nicht gelernt, konstruktiv mit den Problemen in der Kommunikation umzugehen. Und das wäre das Transformative, das wird sozusagen angestrebt in der Mediation. Also so eine Form von.
Also sie haben es gelernt, sie sind bloß aufgrund dieses Konfliktes nicht in der Lage, ihre Probleme konstruktiv zu lösen. Sie können das sehr wohl. Wenn sie also den Konflikt nicht hätten, würden sie auch ganz normal, wie sie vielleicht auch zuvor das gemacht haben, als Geschäftsleute, als Partner oder sonst wie in der Familie, ihre Probleme auch gut besprechen können. Aber durch den Konflikt, der destabilisiert die Menschen, das liegt halt diesen verschiedenen Studien als auch Sichtweisen aus verschiedenen Disziplinen zugrunde, dass man geschaut hat, was passiert denn eigentlich mit den Leuten im Konflikt? Und man hat festgestellt, dass eben diese zum einen die Eigenwahrnehmung gestört ist, dass wir nicht mehr gute Entscheidungen für uns fällen können, dass wir also hilflos und irritiert sind und unorganisierter. Und daraus folgend auch selbstabsorbierter werden, also uns immer mehr auf uns selbst beziehen und und möglicherweise den anderen auch feindseliger gegenübertreten. Und genau das mögen wir nicht. Wir mögen uns selbst dabei nicht, wir mögen den anderen nicht, aber
kommen nicht alleine
das motiviert uns. Das motiviert uns, doch, wir schaffen das alleine. Mhm. Das motiviert uns ganz stark, sozusagen den Konflikt zu begegnen. Also im Grunde genommen sind wir bestrebt, diese, sagen wir mal, gestörte Interaktion, diese Krise in der Kommunikation. Wir können nicht gute Entscheidungen fällen. Wir erleben uns hilflos, unorganisiert, was auch so eine gewisse Reaktivität mit sich bringt. Also wir reagieren auf den anderen in einer Art und Weise, die wir ablehnen eigentlich. Wir lehnen uns selbst ab und wir lehnen natürlich auch also den anderen ab. Diese Feindseligkeit, die damit
einhergeht. Die wir mit Abstand anders bewerten würden und anders rangehen würden, was ja häufig das Erlebnis ist, wenn der Konflikt durchgestanden ist und in der Rückschau, boah, was war da mit mir geschehen?
Ich habe mich gewälzt nachts, ich saß vor meinem Computer, musste eine E-Mail schreiben und habe nur an diese Option gedacht, was gesagt wurde und so weiter. Also es ist eine starke Belastung, die destabilisierenden Effekte sozusagen vom Konflikt, die wir alle als Menschen gut kennen. Und das wirkt sich halt wie so ein Teufelskreis auch auf die Interaktion aus. Dass wir also auch anfangen, Schuldzuweisender zu werden, die Verantwortung bei dem anderen sehen, Feindseligkeit mit einhergeht, aber auch unsere Schwäche sich verstärkt dadurch wiederum, dass wir also noch weniger entscheiden können, welche Option jetzt, welcher Weg uns geeignet ist und ereignet scheint. Aber wir tatsächlich in der Lage sind und dieser Konflikt uns in die Lage auch versetzt, wieder das zu stabilisieren. Also wir haben auch den Wunsch und das Bedürfnis danach, gute Entscheidungen für uns zu fällen. Und wir wollen nicht, dass das ein anderer für uns macht. Und wir sind auch, weshalb ich davon abgekommen bin, so ein Stück weit. Selbst wenn unsere Bedürfnisse befriedigt sind, wir aber immer noch den anderen als Missgunst sehen und so weiter, generieren wir neue Probleme. Und das ist ja diese Nachhaltigkeit, die dadurch nicht ganz gegeben ist, wenn wir nicht die gestörte Interaktion, die Kommunikation mit in Augenschein nehmen.
Wenn du sagst, wir kommen da alleine raus, wir sind dazu in der Lage, was ist dann, offensichtlich die Frage, was ist dann für den Mediator der Grund, mit dabei zu sein, beziehungsweise für die Parteien dazu, einen Dritten hinzuzuziehen? Ob das jetzt ein professioneller Mediator ist oder einfach die Vertrauensperson?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die sollte man sich auch stellen oder den Parteien auch stellen. Was haben sie denn eigentlich was verfolgen sie für ein Ziel? Ja? Wollen sie jetzt ein unfaires Ergebnis korrigieren? Dann brauchen sie einen Anwalt höchstwahrscheinlich. Mhm. Aber wenn es darum geht, wirklich auch diesen Konflikt zu nutzen, weil es so unerträglich erscheint in der Situation, damit umzugehen, möglicherweise äußere Umstände viel Druck erzeugen, es gibt Kinder, das Geschäft muss weitergehen, dass in bestimmten Abteilungen strauchelst, weil da Konflikte ausgelebt werden und andere können nicht mehr mitarbeiten und so weiter, führt ja dazu, dass man so nach Hilfe sucht, nach Strategien, auch wie man dann vielleicht effektiv dem begegnet.
Also so ein Beschleuniger sozusagen. Also ganz anders als der Mediator sich häufig versteht, ich entschleunige die Kommunikation. Es ist aber für den Klärungsprozess eine Beschleunigung.
Ja, weil ich unter Wahrung dieser beiden Aspekte, dass der Dialog als auch die Selbstbestimmung im Vordergrund stehen müssen, nicht dass diese beiden Aspekte beleuchtet, dass also diese inhärenten Fähigkeiten, die wir haben, gut für uns zu sorgen, aber auch gut mit anderen zu interagieren und das auch wollen und gerade diese Reaktivität uns im Wege steht, wie wir halt dann auf bestimmte Konflikte reagieren oder auf Bereitswörter oder wie du sagst, wenn wir dann praktisch dabei sitzen und genau dieses Gespräch dann so unterstützen, dass sie die Sachen, die sie sagen wollen, möglichst klar zum Ausdruck bringen und den Raum dafür, also den geschaffenen Raum wirklich auch nutzen, um wieder Entscheidungsfähigkeit herzustellen, über ihre Probleme zu besprechen oder auch ihre Interessen zu decken. Aber wir das nicht vorgeben, weil wir schon in der Annahme sind, dass die Menschen das sehr gut selbst können, wenn sie den geeigneten Raum oder die geeigneten Bedingungen dafür haben. Und die kann ein Mediator schaffen.
Also die Grundannahme ist, Menschen sind dazu in der Lage.
Ja.
aus Konflikten rauszukommen. Sie wollen es auch eigenständig tun, selbst wenn sie sich Dritte hinzuholen, sollen die also nicht der Annahme nach da inhaltlich reinfuchteln, was ja auch die Mediatoren sozusagen sich auf die Fahnen schreiben, als die Dritten im Konflikt, die eben nicht Entscheidungskompetenz haben. Mhm.
Was habe ich denn für Möglichkeiten, wenn ich das bejahe? Ja, darum geht es gerade. Oder ich sehe, es geht mir darum, mein Teil, meine Sicht der Dinge noch preiszugeben. Aber wenn ich sehe, das ist gerade wirklich der Fall. Ich sehe jemanden, der ist gerade nicht in seiner Stärke, in Selbstvertrauen. Der schlingert. Der weiß nicht, warum was los ist. Er versucht bei sich den Schuldigen oder bei dem anderen. Das ist für mich eine absolute super Gelegenheit, um reinzugehen. Und dann suche ich mir in meinem Repertoire von 4 Techniken mittlerweile, wir haben das so ausgemistet, von 4 Techniken, die wende ich dann an. Und das ist dann ist immer was situativ und mehr gibt es nicht. Ja, also es gibt tatsächlich das Spiegeln, womit viel gearbeitet wird, um ein Stück weit das, was gesagt wurde, immer wieder zu bestätigen oder zu korrigieren. Dass derjenige, der etwas sagt, die Chance hat, das, was er gesagt hat, zu bestätigen, zu korrigieren. Weil wir oftmals Sachen sagen, die wir ja so im Effekt daraus sagen und vielleicht gar nicht so meinen, ja, was willst du denn schon wieder hier mit Sarkasmus oder mit Ironie gekleidet und so weiter. Und da schalte ich mich ein, jetzt hole ich mir auch rechtzeitig ab, die Genehmigung, dass ich da dann auch spiegeln kann. Ich sehe auch, wenn sie das wollen, wenn sie weiterreden wollen, verstumme ich. Ja, also das ist immer der Dialog im Vordergrund. Aber wenn sie gerne hören wollen, was sie gesagt haben, weil sie es gerade hilfreich finden auch, dann gebe ich das wieder mit dem Inhalt und der Intensität, wie es auch gesagt wurde. Aber nur auf dem Kanal,
und sprichst von dem es zu kam. Dem, der es gesagt
nur
hat.
Nur zu dem.
Oder sprichst du es zu
als dem, als ob der andere nicht im Raum wäre.
Ja. Okay.
Weil der hört das ja, aber der hat dann nicht den Fokus auf sich. Der sagt dann nicht, und wieso guckt er mich jetzt an, soll ich jetzt was dazu sagen oder was denkt er darüber, sondern ich versuche praktisch den, als ob der gar nicht da wäre, sondern nur die Aussage des Sprechenden wiederzugeben.
Und auch nur den auch anzugucken.
Zu ihm, ne?
Nur also, zu ihm. Und damit diese Spiegelfunktion, dass er sich in dir sehen kann.
Dadurch kann ich auch so krasse Aussagen, die sie getätigt haben, auch wiedergeben. Also ich versuche dann wirklich mich auch an Wortgehalt zu orientieren, wenn dann Beleidigungen oder irgendwas ausgesprochen wird, Objektbezeichnungen und sonstiges, dann lege ich genau die da auch den Wert an und versuche auch die Energie wiederzugeben, wie es gesagt wurde. Wenn es also mit viel Ärger gesagt wird, mit viel Ärger oder mit Trauer oder wie auch immer das zum Ausdruck kommt, das versuche ich zu spiegeln. Okay. So, jetzt hat derjenige die Chance zu sagen, genau, und setzt noch einen drauf oder führt es weiter. Oder sagt, nee, so meine ich, das klingt fies. Hatte gestern eine Mediation, hat die Frau, habe ich das immer wieder gegeben, hat die Frau gesagt, Mann, das klingt so fies, Ich will das gar nicht so fies sagen. Aber weißt du, ich kann gar nicht mehr anders. Und da kommen immer neue Informationen. Aber sie korrigiert es selbst. Und das ist wichtig für die Interaktion. Ne?
Der andere hört
das. Ich gucke den gar nicht an. Wie geht es damit, wenn du das hörst, dass sie das zurücknimmt oder nichts? Weil das wiederum, ich würde ja dann eine Entscheidung treffen, dass er was sagen soll oder nicht sagen soll. Und diese Entscheidung überlasse ich immer den Parteien. Das ist besonders schwierig. Das nennen wir den Check-in. Da habe ich auch gar keine gute Übersetzung wirklich gefunden, so Entscheidungspunkte sichtbar machen oder überprüfen. Dass wir also sowohl inhaltliche Sachen, die gesagt werden, die ich wiedergebe, da mache ich dann Check-in und sage, ist das so, haben Sie es so gesagt oder wollten Sie es anders sagen? Also ich sage nicht, ich habe es so verstanden, habe ich es richtig verstanden, weil dann der Fokus schon wieder viel zu stark auf mich gelenkt wird. Oh, der hat das nicht richtig verstanden und ich würde den Dialog nicht mehr fördern. Aber wenn ich sage, das habe ich wirklich bemerkt, das ist so simpel, so eine simple kleine Stellschraube ist, haben Sie es so gesagt? Nee. Und die wenden sich dem anderen zu, dem Gesprächspartner, und sagen, du, ich wollte das und das sagen damit.
Du nimmst also deine Perspektive raus,
die
eben auch mit Wahrnehmung oder so mit Wahrnehmungsfehlern, Konstruktionen behaftet ist, sondern sie sollen einfach anhand dessen, was du spiegelst, überprüfen, es ist das, was ich sagen wollte auch.
Genau. Ne?
Und können dadurch korrigieren.
Und der andere sieht dann, okay, dann nimmt es zurück, okay. Also ich sehe und ich brauche, reagiert nicht darauf. Reagiert nicht darauf. Und dann gibt es noch, das kann zum einen dieses Empowerment als auch diese Anerkennung, dieses Recognition fördern, dass er sowohl, guck mal, wie der umgeht, ich stelle jetzt auch mal eine Frage oder ich gucke mir das mal noch eine Weile an oder der ist gar nicht so blöd, wie ich dachte oder so gemein. Der erkennt sozusagen, der setzt was offen.
Relativiert sich.
Ja, wie auch immer. und fängt an, auch das zu machen. Oder er stellt irgendwas fest über die Gegenpartei, wo er sagt, Mann, die raffen es ja gar nicht. Der rafft es ja gar nicht. Ich kann ja hier reden, wie ich will. Der versteht das ja überhaupt nicht. Mhm. Und ändert seine Strategie möglicherweise. Also es kann also sowohl das E als auch das R, sagen wir immer, also dieses Empowerment und Recognition steuern oder stützen. Mhm. Auch von der anderen Partei. Von der Partei selbst, die gespiegelt wird, als auch von der anderen Partei. Es hilft immer in beide Richtungen.
Das sind die zwei Punkte, auf die du achtest. Empowerment, also Ermächtigung, dass derjenige sich selbst ermächtigt, dass er da unterstützt wird. Und Recognition als Anerkennung dessen, was der andere gesagt hat, ob ich mich wiedererkenne.
Die Andersartigkeit, die Differenz, die erkenne ich jetzt. Der sieht das anders und ich lasse es erstmal überhaupt stehen. Ich erkenne es an.
Ja.
Ich heiße es nicht gut oder ich finde das, ich würde das auch nicht unterstützen. Aber ich erkenne den Unterschied, warum der so tickt, wie er tickt. Und jetzt ergibt sich ja ein ganz neuer Spielraum für mich, auch darauf einzugehen. Und dann folgt das Empowerment. Wir wissen nicht genau, ob das Empowerment oder das Recognition zuerst kommt. Höchstwahrscheinlich kommt das erst das Empowerment, dann das Recognition, wie Hände waschen. Das haben wir ja zurzeit zur Genüge bei Corona. Mhm. Das ist immer so, dass hoch und runter geht. Das ist also fast wie folgt. Mittlerweile. Okay. Wenn ich sehe, da kommt nur Empowerment, derjenige ist nicht in der Lage, Recognition, also Anerkennung zu geben oder zu nehmen, dann ist das für mich auch ein Indiz reinzugehen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand ganz laut wird und über den Tisch beugt und dem anderen klar die Meinung sagt, so weit geht's und so weit nicht und du musst das mal verstehen, dann ist das für mich es ist Empowerment. Ja? Das Empowerment findet statt. Die sind ganz, sagen wir mal, entschieden, irgendwas zu sagen und so weiter. Aber sind nicht in der Lage zu sehen, dass es den anderen vielleicht total überfordert gerade oder dass es als destruktiv wahrgenommen wird oder die Perspektive des anderen einzunehmen. Das heißt also, ich spiegel genau denjenigen in seiner klaren Aussage auch oder seiner lauten Aussage und du sagst das so und so.
Okay, das wäre nochmal die gleiche Technik, also das Spiegeln.
Immer das Gleiche.
Weil du von Vieren gesprochen hast.
Genau.
Ich will auf die anderen drei hinsteuern.
Okay.
Ne?
Genau. Wenn Differenzen klar benannt werden, sie sagen jetzt gerade Hü und Hot, das ist ein Austausch, vielleicht sind ja auch mehrere Themen, die man gleichzeitig dann, da würde ja praktisch ein Lösungsorientierter nicht weiterkommen, richtig? Der würde dann sagen, Moment mal, wir klamüsern das mal auseinander und gucken mal, welche Themen hier alle strittig sind. Und dann nehmen wir die mal auf und beleuchten die in die Tiefe. Das versuche ich eben nicht, weil ich ja dann ein Stück weit das, oder nicht mehr, das ja so ein auch vorgebe, was möglicherweise strittig ist, sondern ich versuche eher dem zu folgen und wirklich das mit aufzunehmen. Und da ist manchmal eine Vielzahl von strittigen Themen genannt worden, weil es ein längerer Austausch war, der konstruktiver war oder entschiedener und auch auf den anderen eher eingehender, auf neue Informationen aufnehmender als zuvor. Dann lasse ich es laufen. Das ist die vierte Technik sozusagen, dass ich also mich rausziehe, raushalte und gucke, was passiert, klebe aber an denen dann und gucke mir die Differenzen an. Also die strittigen Themen, die schreibe ich mit. Wenn es jetzt gerade nicht in Situationen gibt, wo ich spiegeln will.
Du definierst es als sozusagen als eine wichtige Technik, sich rauszunehmen und erstmal nur zuzuhören, worum geht's.
Mitgehen zu können, wirklich meinen Kopf aus der Schusslinie
Diskussion,
zu ziehen oder Diskussion zu ziehen, richtig, dass sie merken, physisch das weg. Ja. Also ich versuche das auch richtig, mich rauszunehmen, wenn ich Verschiebungen stattfinden sehe, wo ich denke, jetzt passiert auch was, jetzt ist auch wichtig, dass die da diesen Austausch führen. Neue Informationen kommen raus, Leute sind bestimmter, reagieren auf den anderen, nehmen die Sprache auch auf, fragen und so weiter. Also all diese Sachen. Beschuldigung auch mitunter, wenn sie aber immerhin sich auf den anderen beziehen oder so weiter. Und folge dann, und indem ich die strittigen Themen mir notiere und was die dann jeweils dazu für einen Standpunkt haben. Und das biete ich dann in einer Zusammenfassung an. Meistens, wenn sie dann zur Ruhe kommen wieder. Oder
das wäre die dritte
Technik. Ja, genau.
Zurücknehmen und dann zusammenfassen.
Genau. Und den Check-in, den hatten wir ja schon vorher.
Der Check-in, das ist nochmal ein extra
während
des Spiegeln.
Immer diese Entscheidungspunkte sichtbar machen und anbieten. Und dass ich keine Entscheidung für sie übernehme.
Und damit kannst du letztlich, oder damit mediierst du letztlich den Prozess durch, den du nicht in Form von einem Phasenmodell dann darstellst, sondern einfach das bestimmen die Parteien.
Wie sie tja, sagen. Und was das Spannende ist, und das ist wirklich so, das bringt die Praxis mit sich, das kann ich also auch wunderbar auch wirklich in den Mediationen beobachten. Viele von meinen Kollegen sagen, ja, Mann, das ist ja totales Chaos, da hätte ich total Angst, das geht doch voll, wenn das gegen Baum fährt, wo soll das hingehen? Und das ist tatsächlich so. Das fühlt sich an, wie als ob man durch einen Mollatsch geht, durchs Moorlatsch mit denen oder so, ja, durch einen dicken, tiefen Wald oder durch einen Nebel geht. Und ich vertraue einfach darauf, dass das wohin führt. Und ich wiederhole, ich halte mich an diese Techniken und versuche immer Gelegenheiten wahrzunehmen, wo sie diese Schwäche oder Selbstbefangenheit zum Ausdruck bringen.
Ich mag jetzt zum Abschluss mal so ein paar Punkte ansprechen, wo du vielleicht aus deiner Erfahrung sagst, da gibt es Grenzen für die transformative Mediation. Vielleicht in Branchen oder von Personen. Ne? Also ist es abhängig von dem Selbstermächtigungsgrad, ist schon schwierig, aber hast du Personen erlebt, wo du sagst, da kann ich nicht drauf warten, da bin ich als Mediator tatsächlich nicht in der Lage, Selbstermächtigung zu ermöglichen?
Nee, zum Glück nicht. Also ja, das habe ich ja nie, das Ziel habe ich ja nicht. Also ermöglichen, ja. Fördern, wenn sie so wollen. Das steht immer, das ist die Prämisse. Ich kann es nicht für sie machen. Ich kann die Leute nicht empowern. Das wird oftmals so, vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine Modeerscheinung, ja, wir empowern jemand. Das geht eigentlich nicht. Ich kann sie nur anbieten, immer in den Momenten, wo sie sich so selbst so ablehnen oder die anderen auch oder das irgendwie unschlüssig finden, dass ich da reingehe, selbst wenn es äußerst hässlich ist, ja, sie auch das hässlich finden, bin ich da und gebe das wieder. Das merken die auch und finden das sehr hilfreich. Und was war jetzt nochmal die Frage?
Dass ich dann siehst du Grenzen? Hast du Grenzen, wo du sagst, genau, da komme ich nicht weiter mit dem Stil? Oder vielleicht ist es auch nur die Situation.
Aber ja, genau. Du sagst, Gibt es eigentlich nicht. Es gibt viele Fälle, es gibt halt Mediation. Ich hatte dreimal, da sind die Ehen in der Mediation beendet worden. Das hatten die gar nicht vor. Die wollten das vielleicht gar nicht unbedingt. Oder primär wollte das vielleicht eine Partei, oder war sich noch unsicher, und die andere hatte es eigentlich nicht vor, wollte es retten oder so. Und sie haben in der Mediation den Entschluss gefasst, sich zu trennen. Und das ist mir auch bei Geschäftsmediationen, also bei Wirtschaftsmediationen passiert, dass die Gesellschafter sich da tatsächlich getrennt haben. Ja. Dass die gesagt haben, an dem Punkt waren wir schon häufig, lass uns mal gucken, wie wir die Kiste jetzt zumachen und lieber gut auseinandergehen.
Okay, das lässt sich ja auch als Erfolg, also als Folge von Mediation auch verbuchen und auch durchaus derart, dass es nicht um ein Zusammenbleiben geht, sondern um eine Klärung. Und wenn die Klärung Trennung ist, ist es völlig okay.
Das anderes
zeigt ja auch die... Also
ja, aber ein anderes Ergebnis, genau worauf ich hinaus wollte, ist auch zum Beispiel, dass sie sagen, du, hier gibt es keine Einigung, hier gibt es auch keine Lösung. Ich gehe vor Gericht und das ist mir ganz klar jetzt. Ich werde die Sache mit dem Anwalt weiter bearbeiten. Dann ist das für mich ein super Ergebnis in der Mediation. Da gibt es andere, wenn ich das Ziel verfolgen würde, eine Lösung herbeizuführen oder eine Vereinbarung, dann gilt das als wie gescheitert oder sowas. Das gibt es halt nicht. Wenn jegliche Entscheidung, die führen, fällen, sowohl auf der Prozessebene als auch auf der Inhaltsebene, basiert auf ihrem Grad des der Selbstermächtigung und auch das Verständnis für den anderen. Das heißt also, wenn einer total, das habe ich auch öfter erlebt, vielleicht noch nicht in der Lage ist, wirklich diese Verschiebungen stattfinden zu lassen. Und einer hat ganz viele davon und er kennt den anderen und sagt, Mann, der kann das gar nicht zurzeit, den interessiert das gar nicht, meine Themen. Den interessiert das auch gar nicht. Ich gehe jetzt mal anders vor. Ich ziehe mich zurück, ich beende die Beziehung, obwohl der andere das vielleicht gar nicht will. Ja? Und noch ringt darum, aber ich mache alles für dich, damit du bei mir bleibst. Und die sagt ganz klar, nee, Mann, das habe ich schon so oft gehabt. An dem Punkt waren wir so oft. Und vollzieht diese Veränderung oder diese. So wird sich das eine Auswirkung auf das Umfeld haben und auf den Konflikt an sich. Und es scheint so, als ob die Vereinbarung am Ende einen hohen Wert hat für die Leute. Wie eine Lösung, ja, eine Befriedigung, was zum Mitnehmen, damit man das klärt für die Zukunft. Aber auch das Verständnis und möglicherweise auch die Art und Weise, die Differenzen zu erkennen und zu sehen, dass man damit umgehen kann, ohne eine Lösung vielleicht auch zu haben, hat auch einen hohen Wert, weißt du?
Ja,
und
sodass, das sind,
ja, das sind sodass alles es also im Grunde genommen keine Mediation gibt, wo ich sage, da geht es nicht, aber das Ergebnis ist oftmals
verschieden. Lass uns eine Situation ansprechen, die mir da vorsteht, wo ich Grenzen sehe und auch in meiner Arbeit ziehen würde an die Idee von Selbstermächtigung und Selbstverantwortlichkeit ist ja eine stark getriebene vom Individuum als zentrale Gestalt des Wirkens. Und dass es jeder in der Hand hat und jeder auch entscheiden darf, was er tun möchte und was nicht. Und legt damit auch die Konfliktverantwortung in die Hände der Personen, des Individuums. Also eine stark humanistisch getriebene oder unterlegte, unterfütterte These. Und die Annahme ist ja auch etwas, die mit in der Mediation hineinkommt. Wenn wir jetzt Kontexte anschauen, die Organisationen betreffen, wo wir aus den Sozialwissenschaften, aber auch aus der Psychologie durchaus auch Hinweise, mehr als Hinweise haben, dass Strukturen herrschen, dass Strukturen sich selbst verstärken, ohne dass die einzelne Person das in ihrer Macht sieht oder auch geschweige denn hätte. Mhm. Wo das Setting von Mediation also eher schon das Problematische sein kann. Nehmen wir mal Diskriminierungsfälle in Firmen, in Organisationen. Mhm. Jetzt sind wir nur zwei Männer, zwei weiße Männer sind wir jetzt hier. Ne? Aber die Themen sind ja durchaus auch bekannt, wo Geschlechter in einer strukturellen Abhängigkeit sind, wo auch vielleicht unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Kulturen. Also wo Mediation ist eher, wo die Personen vereinzelt und in der Mediation das ja auch durchaus dann verstärkt werden kann. Mhm. Wie gehst du da als transformative Mediator dann damit um, wenn du der These folgst, ja, es gibt die Strukturen, über die Personen auch jetzt nicht selbst ermächtigt drüber entscheiden können. Ja. Und die Konfliktbearbeitung, die vielleicht einen strukturellen Konflikt mit sich bringt oder aufgeworfen hat, auf einer Einzelpersonenebene bearbeitet wird. Ja. Siehst du da eine Schwierigkeit oder einen Punkt, wo du sagst, da bin ich als transformativer Mediator auch mit den eigenen Grenzen konfrontiert?
Nee, im Grunde genommen nicht. Also, weil die Verantwortung oder sagen wir mal die Entscheidung darüber, immer bei den Parteien belasse, darüber auch das damit umzugehen. Ja? Und so, wenn ich jetzt zum Beispiel die Beurteilung habe, hier traut er sich was nicht zu sagen, weil sein Chef hier mit im Raum sitzt oder das irgendwie, die Struktur des Unternehmens oder wie auch immer, die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, das nicht hergibt, dann mache ich ja auch ein Check-in bei denjenigen, die nichts sagen und frage dann, wie sieht's aus? Sie haben bisher noch nichts zu den Themen gesagt. Sie haben auch sonst noch nicht ihre Sprache erhoben. Ist der Redeanteil für Sie in Ordnung so? Oder wollen Sie auch was sagen? Oder wie geht's? Wie gehen Sie? Wie wollen Sie damit umgehen? Und wenn der dann bloß Kopf schüttelt und sagt, ich möchte nicht reden, ist okay, er bleibt sitzen, dann ist das wiederum ein Zeichen von mir dann auch, dass das eine Entscheidung ist, die ich dann nicht versuche, noch irgendwie dann lockerer oder anders zu beleuchten oder den irgendwie zu motivieren, zu reden. Ja. Ja. Aber es gibt auch so eine Momente, wo die dann sagen, ach, darf ich jetzt auch mal was sagen? Oder dann anfangen
da sind sie
tatsächlich zu reden und sich auch angesprochen fühlen. Und wie auch immer das. Ja. Und vielleicht muss ich da nochmal die Rolle klären. Vielleicht muss ich nochmal das Verfahren klären an sich. Aber ich sehe eigentlich da keine Schwierigkeiten. Und wie gesagt, wenn derjenige nichts sagt, die ganze Mediation auch nichts dazu zu beiträgt, und das aber der andere redet und das irgendwie okay ist für die Beteiligten, dann ist das für mich auch in Ordnung. Und möglicherweise zieht er seine Schlüsse und sagt, ich werde wahrscheinlich den Laden verlassen. Oder ich werde mich an jemand anders wenden hier. Bringt alles nichts, dieses Gespräch, weil das Gespräch tatsächlich nicht stattfindet.
Und dieser Punkt, das so als letzten Punkt, könnten Mediatoren, unabhängig, glaube ich, von transformativer Mediation als Stil, auch schon vorher schauen und sagen, das bringt nichts tatsächlich, weil der Konflikt der liegt nicht in ihren Händen in der Form. Sie haben damit ein Thema und sie müssen da auch drauf eine Entscheidung treffen.
Ja.
Dafür ist Mediation vielleicht auch machbar, aber ich habe nicht die Idee und die These, damit ist der Konflikt deren struktureller, organisationaler Konflikt ist auch nur in Ansätzen bearbeitet, sondern es ist halt verschoben auf individuelle Ebene und dort eigentlich eher für die Beteiligten überfordernd, sodass es logisch ist, dass die sagen, naja, ich muss hier raus aus der Organisation.
Genau. Womit sich dann wiederum aber auch das Umfeld ändert und sie die Chance haben, ihre eigenen Standpunkte zu überprüfen. Mhm. Ja, ihre Moralvorstellungen und Werte und sonstigen bisher angeeigneten Erkenntnisse, wie man in Konflikten umgeht, die kommen auf die Waagschale. Und ich sehe das Bestreben bei jedem oder jeder Beteiligten dort, tatsächlich so eine Waage herzustellen zwischen guten Entscheidungen für mich selbst und die Perspektive des anderen auch oder den anderen auch verstehen zu wollen und zu können. Und wenn die Entscheidungen, die gefällt werden, natürlich dann auch ein Stück weit die Perspektive, das Verständnis für den anderen mit berücksichtigen, denke ich, dann verändert sich auch so ein Konflikt und auch solche Strukturen oder sowas können sich dadurch ändern. Aber es ist nicht mein Ansinn, das zu analysieren oder das zu erkennen und dann ranzugehen und zu sagen, ich glaube, wir müssen hier andere Maßstäbe ansetzen, sondern das wäre so meines Erachtens immer noch meine Illusion vielleicht, was möglicherweise gar nichts mit demjenigen, der dort sitzt, wirklich sein Anliegen ist. Und um diese Autonomie, Selbstbestimmtheit, als auch diese Möglichkeit der Verbundenheit wirklich zu stützen, versuche ich mich halt nur auf die Veränderung der Konfliktdynamik zu konzentrieren und denen die Gelegenheiten zu geben, das auch wirklich stattfinden zu lassen, wenn sie so wollen. Aber wie kann man diese Transformation nicht nur ab und zu mal geschehen lassen? Oh, glücklicherweise haben sie auch ihren Konflikt überwältigt, nicht nur ihre Probleme gelöst. Sie kommen auch gut miteinander klar oder sie können wieder miteinander leben. Damit das nicht mehr nur ein Glückszustand ist, der zufällig eingetreten ist, weil irgendwas passiert ist bei denen, ja, damit das die Norm ist. Deshalb versuche ich nicht mehr den Prozess zu steuern. Das ist mein Ansinn.
Christian Hartwig, vielen Dank.
Ja.
Das war hochinteressant und mehr als nur ein Blick in transformative Mediation. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke dir auch, Sascha. Gerne wieder.